Vielen Dank, liebes Lobpreisteam. Mutig komme ich vor den Thron, habt ihr jetzt am Ende gesungen. Und eigentlich ist Predigen ja nichts anderes, ne? Also für mich und für euch, mutig vor den Thron zu kommen und sich von Gott verändern zu lassen. Der Simon hat es ja schon ein bisschen angeteasert in seiner Moderation. Heute soll es um Veränderung gehen und ich möchte euch einladen, euch von meinen Worten einfach berühren zu lassen und mutig vor diesen Thron zu kommen. Egal, ob ihr jetzt hier seid oder ob ihr zu Hause sitzt. Ich glaube, Gott kann und will heute in euer Leben sprechen und ich freue mich drauf, dass ich heute zu euch sprechen darf. Ich heiße Thorsten, für die, die mich noch nicht kennen, und ja, predige hier ab und zu und habe da eine Riesenfreude dran und wie gesagt, es ist total schön, heute zu euch sprechen zu dürfen. Und ich bringe euch heute was mit, sozusagen mein ganz persönlichstes, nämlich einen Ausschnitt aus meinem digitalen Mikrokosmos, also meinem Smartphone, seht ihr jetzt gleich auf der Folie hier. Und zwar ist es die falsche Folie. Holger, müsst einmal die View umstellen dann, wenn ich das kurz mal sagen darf, sonst ist es arg klein für die Leute hier. Ich mache einfach mal weiter. Also was ihr hier sehen würdet, auf der linken Seite ist die Bible-App. Die kennt ja vielleicht der ein oder andere von euch und nutzt sie auch, ne? Wo ist ja die Möglichkeit, Verse zu markieren. Ihr seht es, ich nutze das, wann immer ich einen Vers habe, wo ich denke, der ist cool, dann kriegen die so eine grüne Markierung. Es gibt theoretisch noch blau, da kommentiere ich das noch, aber grün ist so der Standard für die Sachen, die mich bewegen. Und links seht ihr meine Echo Prayer App. Die nutzen vielleicht nicht ganz so viele. Ich habe sie dem einen oder anderen empfohlen. Eigentlich, ihr kennt es, früher hat man einfach Gebete in Bücher geschrieben oder so. Und ich schreibe sie halt in eine App rein, ja. Also, und dann kann ich sie so durchbeten praktisch und könnte sie theoretisch auch noch kommentieren. Naja, anyway, auf jeden Fall. Ihr seht, diese Verse, Psalm 139, 23 bis 24, sind bei mir sowohl in meiner Bibel-App markiert, als auch ein Gebetsanliegen in meiner Prayer-App. Und das ist was schon eher Untypisches, weil in dieser App, gerade im Gebet, sind gerade ungefähr 18 oder tatsächlich genau 18 Gebete drin. Das heißt, es ist nicht so, dass es jetzt inflationär von mir genutzt werden würde, um da Bibelverse reinzuschreiben. Das heißt, dieser Vers hat für mich eine gewisse Wichtigkeit. Und was ich euch heute erzählen möchte, ist, warum? Und zwar ist es so, dass ich vor geraumer Zeit, also ich glaube ungefähr im April, habe ich einen Bibelleseplan gelesen in der Bibel-App und der nannte sich Gefährliche Gebete und das basiert auf einer Predigtreihe von Craig Rochelle, die sich Dangerous Prayers nennt, und ich habe die durchgelesen und die hat mich total berührt und bewegt. Und der dritte Tag, in dem ging es tatsächlich um genau diese Bibelstelle, ja, also es ging um Psalm 139, die Verse 23 bis 24. Und ich weiß nicht, ob ihr das auch so kennt, manchmal liest man ja so in seiner Bibel und denkt sich, krass, das ist ein Vers, der ist besonders für mich jetzt gerade. Kann auch einer sein, den du schon 10-mal in deinem Leben gelesen hast, aber auf einmal spricht er so zu dir. Und du denkst dir, hey, da bin ich herausgefordert, da möchte ich noch tiefer gehen, da merke ich, da ist noch nicht so mein Geist oder meine Seele oder mein Leben dort, wie ich es lese, wie es sein könnte. Und genau so einen Moment hatte ich, als ich diese Stelle dann gelesen habe. Und deswegen ist sie inzwischen in meinen beiden Apps drin. Und deswegen bin ich umso froher, mit euch heute diese Stelle auch angucken zu können, weil sie mich total bewegt hat und mein Leben richtig bewegt oder verändert hat und in mein Leben reingesprochen hat. Und kurzer Disclaimer am Anfang, ich habe euch schon gesagt, es ist basierend auf einer Predigtreihe von Craig Rochelle. Die gibt es tatsächlich auch online anzuschauen. Und das heißt, wenn ihr mal so eine Predigt hört, wo ihr sagt, ey, die hat mich verändert, dann ist es natürlich schwierig, selbst darüber zu predigen und sich nicht ein bisschen davon beeinflussen zu lassen. Das heißt hier, ich habe ein paar Gedanken von Craig Rochelle auch aufgegriffen für diese Predigt. Und wenn ihr jetzt denkt, ja, Thorstens Predigt war gut, aber ich möchte auch unbedingt noch die Predigt von Craig Rochelle dazuhören, weil die ist vielleicht auch cool, dann gibt es sie auf YouTube, wenn ihr im Stream seid, einfach gleich danach suchen und die auch noch gucken, weil die ist wirklich empfehlenswert. Und jetzt möchte ich mit euch reinspringen in diesen Vers und möchte euch da tatsächlich am Anfang erstmal eine Frage stellen. Ich habe ja darüber gesprochen, wie es jetzt um Veränderung gehen wird und ich muss tatsächlich zu euch sagen, Veränderung ist für mich schon ein schwieriges Thema. Also mich von Gott verändern zu lassen, das fordert mich tatsächlich immer wieder aufs Neue heraus. Es ist nicht so was, wo ich sage, yo, hier habe ich was zu tun, verändere mich, hier habe ich was zu tun, verändere mich, sondern es ist immer ein Kampf, so ein Stück weit. Und ich möchte dich heute eigentlich fragen, so als Leitfrage für die Predigt, bist du bereit, dich von Gott verändern zu lassen? Bist du bereit, dich von Gott verändern zu lassen? Das frage ich jetzt dich hier, das frage ich auch dich im Stream, ob du dazu bereit bist. Und es ist auch ehrlich gesagt erstmal vollkommen egal, ob du hier schon seit Jahren zur HDH gehst, ob du heute als Gast bei uns bist oder ob du vielleicht mit Jesus oder mit Glauben noch gar nicht so viel am Hut hast. Ich glaube, dieser heutige Predigttext, der kann dich abholen, egal wo du gerade stehst. Der kann dir Fragen beantworten, der kann dir eine Richtung weisen in dein Leben und der kann dich verändern, egal wo du gerade stehst. Und ich möchte dich einladen, das mit mir gemeinsam heute zu tun. Und ich habe schon gesagt, es geht um Psalm 139. Wir sind heute bei den Versen 23 bis 24 und haben auch schon in den letzten Wochen ja den Rest von Psalm 139 gelesen. Waren 22 Verse schon davor. Wer mathematisch begabt ist, hat das wahrscheinlich auch selbst sich schon ausrechnen können. Und in all diesen Versen hat David mit Gott gesprochen. Und vielleicht als Info für diejenigen, die jetzt noch nicht so häufig hier dabei waren oder auch die Bibel vielleicht gar nicht so gut kennen, wenn ich von David spreche, dann spreche ich von dem David, den die meisten von euch von David und Goliath kennen. Ja, ein israelitischer König, der den Riesen besiegt hat. Aber was viele dann tatsächlich nicht wissen, dass David darüber hinaus nicht nur am Schwert, sondern auch an der Feder begabt war und einfach ein grandioser Dichter war und einen Haufen von diesen Psalmen geschrieben hat. Und den schauen wir uns jetzt heute an und schauen uns an, was David in diesem Psalm mit Gott gesprochen hat. Und ich weiß nicht, wie es euch so geht, aber wenn ich an mit Gott sprechen denke, ist es so, dass ich oft an, oder wenn ich an Gebet denke, was ja dieser Psalm im Endeffekt darstellt, denke ich häufig an Bitten. Ja, also wenn ich an Gebet denke, dann sage ich, Gott mach dies, Gott hilf dieser Person, Gott verändere das. Aber das ist ja eigentlich gar nicht alles, was Gebet ist. Gebet kann auch sein, Gott zu beschreiben. Und das hat David tatsächlich sehr viel getan im bisherigen Psalm. Er hat nicht unbedingt zu Gott gesprochen, sondern er hat darüber gesprochen, wie Gott ist, hat über sein Wesen und seine Fertigkeiten gesprochen. Letzte Woche hat er in Silkes Abschnitt über den Silke gepredigt, hat ein bisschen schon darüber auch tatsächlich angefangen, in dieses Bitten reinzukommen. Und heute ist es wirklich ein komplettes Bitten. Das ist genauso ein Gebet, wie wir es uns vorstellen. Da geht er ganz krass an Gott ran und bittet ihn, etwas zu verändern. Und dieses Gebet, was David da heute spricht, ist aber, glaube ich, ganz anders als die, wir heute sprechen. Weil auch hier, meine Gebete sind oft so eher bequemliche Gebete. Ja, ich bete, hey, Gott, lass die Arbeit gut gelingen. Gott, hilf meiner Frau bei dieser Sache. Gott, hilf dem Simon, dass er sein Obdachlosenheim gut hinbekommt. Und das sind Sachen, die kosten uns oft erstmal nichts, die wir beten. Ja? Und das Gebet, was wir aber heute sprechen, das kann uns sehr viel kosten. Und Craig Rochelle nennt es deswegen auch ein gefährliches Gebet, ein dangerous prayer. Weil wenn wir uns wirklich darauf einlassen, dann kann dieses Gebet uns komplett verändern. Und dazu möchte ich euch heute einladen. Also, lasst uns mal dieses Gebet anschauen. In Psalm 139, die Verse 23 bis 24. Dort steht, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf dem ewigen Weg. Und Gebete, finde ich, kann man auch zusammensprechen. Deswegen möchte ich euch einladen, diese zwei Verse nochmal mit mir gemeinsam zu lesen, weil ihr seid ja auch Teil von dieser Predigt. Also, lasst uns diesen Text gerne zusammen einmal lesen und dieses Gebet auch wirklich schon jetzt zu Gott hinsprechen. Erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt und leite mich auf dem ewigen Weg. Amen dazu schon mal. Diese zwei Verse lassen sich wunderbar in vier Untergebete unterteilen, die ich mit euch jetzt Stück für Stück gerne angucken möchte. Und zwar erstens, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Zweites Untergebet, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Drittes Untergebet, siehe, ob ein gottloser Weg mich verführt. Und viertes, leite mich auf dem ewigen Weg. Und lass uns mit dem ersten Teil einsteigen. Der heißt, erkenne mein Herz. Und zwar geht es um den Vers, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Und wer Silkes Predigt von letzter Woche noch so ein bisschen im Kopf hat, der erinnert sich vielleicht, was David für krasse Worte gesprochen hat letzte Woche. Ja? Ich zitiere da noch mal kurz draus. Er sagt, ich hasse sie mit äußerstem Hass, weil sie sich mit Hinterlist über Gott reden und sich gegen ihn auflehnen. Er spricht über die Leute, die Gott nicht kennen. Also richtig krasse Worte, die er hier benutzt. Und die lesen wir in der Bibel ja tatsächlich gar nicht so häufig. Und was ich euch mitteilen möchte, was jetzt danach folgt, es ist so ein krasser Cut, ja, also dann spricht David über was komplett anderes, aber es relativiert auf keinen Fall das, was David davor gesagt hat. Das ist für uns ja manchmal so ein bisschen unbequem, so eine Stelle zu lesen wie letzte Woche, weil das so gar nicht mit unserem neutestamentlichen Gottesbild in Einklang steht, ne? Aber dieser Zorn und dieser Rachegott, der ist nun mal ein Teil vom Alten Testament. Insofern können wir den nicht auslassen. Aber wir können gucken, was David jetzt sozusagen daraus macht. Silke hat es ja letzte Woche so ein bisschen offen gelassen. Aber was bedeutet es jetzt innen drin für mich? Und David betet, nachdem er so krass über die Feinde Gottes gesprochen hat und sagt, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Und ich glaube, das ist Davids Aha-Moment. So nenne ich das. Und ich möchte euch ein paar Situationen sagen, wo ihr vielleicht auch solche Aha-Momente hattet. Zum Beispiel, ihr habt euer kleines Kind an der Hand, lauft zur Ampel, sagt eurem Kind, du darfst auf keinen Fall bei Rot über die Straße gehen. Dann kommt ein Erwachsener und läuft drüber. Und du denkst dir, Alter, du machst gerade meine Erziehungsarbeit komplett kaputt hier. Regst dich tierisch drüber auf und dann hältst du kurz inne und denkst dir, ja, wenn ich jetzt ohne Kind hier gewesen wäre, dann wäre ich ja vielleicht auch drüber gelaufen. Oder rein hypothetische Situation. Du sitzt mit zwei Brüdern in deiner Drei-Brüder-Familie zusammen am Essenstisch, siehst, wie die letzte Frikadelle auf den Tisch von deinem kleinen Bruder wandert, weil du nicht schnell genug warst, regst dich tierisch drüber auf und wenn du die genommen hättest, wäre es natürlich ganz anders gewesen, wenn du die Chance gehabt hättest. Du hättest niemals zugegriffen. Rein hypothetisch. Ich habe übrigens zwei Brüder. Genau, oder der Klassiker, da muss ich auch an mich selbst denken. Du regst dich so dermaßen darüber auf, wie dich dein Partner, deine Partnerin gerade über dich aufregt. Ja? Das sind so Aha-Momente, wo du dann dir selbst eingestehst, ey, okay, ich mache eigentlich gar nicht das, was ich von anderen erwarte. Und genau in so einem Aha-Moment ist, glaube ich, David hier auch in diesem Moment. Er hat diese heftige Emotion über Gottes Feinde und dann kommt sein Aha-Moment und er denkt sich, Moment, Gott bewahre mich davor, dass ich genauso handle und genauso bin wie diese Menschen, weil sonst bin ich einfach kein Deut besser. Erforsche mich, erkenne mein Herz, damit ich nicht genau in diese gleiche Falle auch reintappe. Das ist Davids Aha-Moment hier. Und paraphrasiert, glaube ich, sagt David in dem Moment, hey Gott, wenn ich gerade so über diejenigen spreche, die dich verachten, erforsche mich und erkenne mein Herz, sodass ich nicht genauso bin oder genauso handle. Und ich darf dir heute eine unbequeme Wahrheit über das menschliche Herz mitgeben, weil hier steht ja, erkenne mein Herz, was David sagt. Und es ist leider so, auch wenn es jetzt vielleicht hart klingt, ohne die Veränderung von Jesus haben wir als Menschen kein gutes Herz. Und da gibt es einen Bibelvers für, der total krass ist, den ich euch mitgebracht habe aus dem Alten Testament von Jeremia, ein Prophet, der sagt es ganz deutlich. Er sagt, überaus trügerisch ist das Herz und bösartig. Wer kann es ergründen? Und ja, klingt hart, es zu hören und fühlt sich nicht gut an, wenn man es so sieht und man will eigentlich sagen, ey Thorsten, hör doch mal auf damit, das kann doch nicht sein, wir sind doch alle gut. Aber hier steht es anders und die Frage ist, nehmen wir das für uns an, was in der Bibel steht oder nicht? Und in den Beispielen, die ich euch vorhin genannt habe, da kommt immer dieses Herz so ein bisschen raus. Ja? Ich habe euch drei Beispiele dafür gegeben, wo wir einfach dazu tendieren, Dinge nicht unbedingt so zu machen, wie ein gutes Herz es tun würde. Und Jeremia stellt ja die Frage so schön, wer kann es ergründen am Ende, das Herz? Und da haben wir aber eine tolle Antwort drauf, weil Gott kann es ergründen. Gott kann unser Herz ergründen. Und wir können beten, erforsche mich Gott und erkenne mein Herz. Und wenn wir dieses Gebet wirklich ernst meinen, dann kann Jesus unser Herz auch verändern. Dann kann er uns selbstlos machen, wo wir vielleicht vorher egoistisch gehandelt haben. Er kann unser Herz weich machen, wo es vielleicht vorher hart gewesen ist. Und er kann unseren Blick von all diesen Belanglosigkeiten auf der Welt weglenken hin in den Himmel zu ihm und uns eine göttliche Perspektive zeigen. Und das kann gefährlich sein. Und warum? Weil unser Herz hat einfach Dinge drin, die sind faulig und die haben dort keinen Platz. Und ich hoffe, dass jeder mir dabei zustimmt. Und natürlich kann es wehtun, wenn diese Sachen weggehen. Aber ich möchte dir zusprechen, dass Jesus das nicht macht, um dich zu quälen, sondern vielmehr, um dich frei zu machen. Denn ich glaube, wenn wir ehrlich zu uns selbst sind, dann ist es so, dass wir Dinge, die faulig sind in unserem Herzen, eigentlich gar nicht drin haben wollen, sondern wir wollen sie raushaben. Und das können wir über oder durch Jesus Christus, durch seine heilende Gnade erreichen. Und das darf ich euch heute zusprechen. Zweites Untergebet, zeige mir meine Ängste. Steht geschrieben, prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Und in dem Vers heißt es Gedanken und offensichtlich steht bei mir aber jetzt hier was anderes. Hier stehen jetzt Ängste. Da ist die Frage, wie passt das mit diesen Gedanken zusammen, über die ich gerade in dem Vers gelesen habe. Und zwar ist es tatsächlich so, dass das hebräische Wort, das heißt Sarapim, das hier für Gedanken übersetzt wird, in seiner ursprünglichen Bedeutung eigentlich weitergeht. Und zwar bedeutet es beunruhigende Gedanken. Deutsche Übersetzer schreiben tatsächlich hier meistens einfach Gedanken. In englischen Bibeln steht aber tatsächlich Anxieties oder Anxious Thoughts. Also da ist diese Ängstlichkeit noch mehr drin. Und deswegen möchte ich heute mit euch darüber sprechen, wie wir unsere Ängste uns zeigen lassen können. Und da möchte ich dich zuerst mal fragen, wovor hast du denn eigentlich Angst? Wovor hast du Angst? Hast du vielleicht Angst vor dem Verlust deines Jobs? Oder hast du Angst vor dem Start eines neuen Jobs? Hast du Angst davor, keinen Partner zu finden? Oder hast du vielleicht Angst davor, dein ganzes Leben mit einem Partner zu verbringen? Hast du Angst davor, was die Zukunft bringen könnte? Oder hast du vielleicht Angst davor, dass dich die Vergangenheit einholt? Hast du Angst vor Corona? Hast du Angst vielleicht vor ungeimpften Menschen? Oder hast du Angst vor einer Impfung? Hast du Angst vor dem Tod? Oder hast du Angst vor dem Leben? Es gibt so viele Dinge, vor denen wir Angst haben können. Und ich möchte dich fragen, was macht dir Angst? Und warum ist es überhaupt wichtig, dass wir uns Gedanken darüber machen? Und Davids Gebet, zeig mir meine Ängste, zu unserem eigenen Gebet machen. Und ich finde, Craig Groeschel hat es auf den Kopf getroffen und ich habe euch ein Zitat mitgebracht von ihm. Er sagt, what we fear the most reveals where we trust God the least. Auf Deutsch übersetzt heißt es ungefähr, was wir am meisten fürchten, zeigt uns, wo wir Gott am wenigsten vertrauen. Und ich möchte euch erzählen, wofür ich mich fürchte und wo es bei mir so ist, dass ich Gott nicht voll vertraue. Und ich meine, man hat kleine Ängste, ich habe Angst vor Höhen und so weiter, ja, aber das ist jetzt nicht das, worum es hier eigentlich mir geht. Die größte Furcht, die ich so für mein Leben habe, ist, dass ich nicht mein Potenzial richtig ausschöpfe und mein Leben sozusagen verschwende. Das ist was, was mich ganz tief bewegt. Und das hat angefangen, dass ich mir darüber Gedanken gemacht habe mit einem Gleichnis. Wurde auch in einer Predigt ausgelegt von Matt Chandler, ist ein anderer amerikanischer Prediger und der hat über dieses Gleichnis mit den Talenten gesprochen. Ich erkläre es euch gleich, vielleicht kennst du es, vielleicht kennst du es nicht, aber es ist so, dass ein König wegreist und es gibt drei Leute und denen gibt er verschiedene Talente, also eigentlich Geld, ja, es geht um Geld. Der eine kriegt 10 Münzen, vereinfacht gesagt, der andere 5 und der letzte 1. Und der König reist und sagt ihnen, macht was draus. Und dann kommt er zurück. Und der mit den 10 Talenten hat aus 10 20 gemacht, der mit 5 Talenten hat aus 5 10 gemacht und der letzte mit 1 Talent hat gesagt, ich weiß, dass du streng bist und dass du erntest, wo du nicht säst und ich habe deswegen das Talent vergraben, damit ich es dir wiedergeben kann, wenn du wiederkommst. Und der König reagiert sehr positiv auf diejenigen, die ihre Talente gut eingesetzt haben und sagt, du nutzloser Knecht zu dem mit dem 1 Talent, wenn du weißt, dass ich das alles bin, was du gesagt hast, dann bring das Geld doch zur Bank und da hätte ich wenigstens noch Zinsen drauf bekommen und vergrab's nicht. Und dann hat er ihn ins Gefängnis geschmissen. Richtig krasse Story eigentlich, ne? Und es geht aber in dieser Stelle tatsächlich darum, was machen wir so aus unseren Möglichkeiten? Was machen wir aus dem, was Gott uns gibt? Und für mich ist es seitdem echt so ein ständiger Begleiter, weil ich mich immer hinterfrage, lebe ich mein Leben eigentlich gerade so, dass ich meine Talente bestmöglich einsetze? Und jetzt ist natürlich die Frage, wo ist da für mich das, wo ich Gott am wenigsten vertraue? Und ich habe da wirklich jetzt drüber nachgedacht in der Predigtvorbereitung und möchte es gerne mit euch teilen. Das hat mich auch sehr bewegt. Und ich glaube, am Ende des Tages traue ich Gott weniger zu als mir selbst. Dass er diese Dinge, die ich tue und die ich, wo ich mich einsetze, dass ich sie ein Stück weit besser kann als er. Und das ist Stolz. Ja? Falscher Stolz. Und das ist für mich eine Herausforderung. Das habe ich jetzt selbst tatsächlich mitgenommen aus dieser Erkenntnis, dass ich immer einfach Gott mehr lieben und mehr vertrauen möchte als mir selbst. Weil ich werde von mir selbst wahrscheinlich enttäuscht am Ende des Tages irgendwann, wenn ich so lebe. Und ich werde in ein Loch fallen. Und wenn ich immer Jesus an erste Stelle stelle und sage, hey, alles, was ich mache, das funktioniert nur mit deiner Gnade und deinem Segen, dann ist es ein größeres Vertrauen. Und so kann ich meine Angst selbst angehen. Und das war jetzt ein relativ kurzer Impuls, ne? Aber dieser Gedankenprozess und dieser Herzensprozess, der hinter mir liegt und der noch vor mir liegt, den kann ich halt nur starten, wenn ich sage, Gott, zeige mir meine Ängste. Wenn ich diesen mutigen Schritt gehe. Und wo es vorher in dem Vers darum ging, dass Gott uns zeigt, uns zeigt, was in unserem Herzen ist, was faulig ist, dass er uns hilft, unser Herz zu erkennen, da kannst du mit dem Gebet jetzt, zeig mir meine Ängste, noch einen Schritt weiter gehen, weil du gehst weg von den Symptomen und schaust dir die Ursache an. Du lässt Gott die Möglichkeit, dass er gemeinsam dir mit deinen Ängsten begegnet und ganz tief unter die Oberfläche deines Herzens mit dir eintaucht. Und dadurch kann wirkliche Veränderung geschehen. Ja, das ist wie wenn du bei Kopfschmerzen eine Pille nimmst oder wenn du sagst, ey, ich versuche mehr Sport zu machen, damit meine Wirbelsäule besser funktioniert. Ja, das ist der Unterschied. Es ist schon mal gut, wenn wir an Symptomen arbeiten, aber es ist doch viel nachhaltiger, wenn wir uns die Ursache anschauen, oder? Und Gott in unser Herz reinlassen und uns von ihm verändern lassen, dadurch, dass er uns unsere Ängste zeigt. Drittes Untergebet, bringe meine Sünden ans Licht. In den vorherigen beiden Untergebeten aus Vers 23 ging es viel um das Herz, also dem, was so in uns drin ist, was sich in unserem Inneren abspielt. Und das ist schon viel, aber ich kann euch leider immer noch nicht entlassen damit heute, weil David geht noch einen Schritt weiter und sagt, hey, wir müssen uns auch die Sachen anschauen, die wir tatsächlich tun in unserem Leben. Denn David betet genau für das an dieser Stelle. Er sagt, sieh, ob ein göttlicher Weg mich verführt. Und ich finde diese Aussage, sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt, die zeigt total bildlich, was das Wort Sünde eigentlich bedeutet. Sünde ist ja ein Wort, was wir ganz häufig benutzen im christlichen Kontext. Und am Ende ist es genau das. Wir lassen uns von einem Weg verführen, der nicht göttlich ist. Wir laufen in eine Richtung, in der Gott nicht ist und wir tun Dinge, die nicht seinen Vorstellungen für unser Leben entsprechen. Das ist Sünde. Und eine Sache, die wir als Christen sehr häufig sagen, ist ja folgende. Wir sind alle Sünder. Kennt ihr? Und wir sagen auch, dass wir alles tun, um möglichst nicht zu sündigen. Kennt ihr auch? Unterschreibt ihr wahrscheinlich alle. Und ich möchte aber die Frage heute stellen, ist es denn wirklich bei dir so? Sagst du es nur oder ist es wirklich bei dir so? Was ich nämlich bei mir selbst beobachte und vielleicht ist es bei euch manchmal auch so, mir fällt es deutlich leichter, die Sünde in anderen zu sehen als bei mir selbst. Zum Beispiel werfe ich meiner Frau immer mal wieder vor, dass sie nicht wertschätzend genug mit mir umgeht. Und wenn ihr jetzt meine Frau aber fragen würdet, würde die wahrscheinlich sagen, okay, da hast du auch noch Handlungsbedarf. Kannst auch schon noch dran arbeiten. Oder seht ihr, wie die Nachbarn immer so krass unliebevoll mit ihren Kindern umgehen? Sowas wird mir natürlich nicht passieren. Jael, Klappe, ich muss jetzt Predigt schreiben. Oder wir sind in der Arbeit und die Arbeitskollegen, die hetzen ja ständig rum und reden schlecht über unsere Arbeitskollegen. Und uns würde sowas ja nie passieren oder mir würde sowas auch nie passieren. Aber wenn man mal ganz ehrlich ist, wenn alle so gut arbeiten würden wie ich, dann hätten wir auch gar kein Problem hier. Ich möchte dich heute Morgen fragen, gibst du Gott die Erlaubnis, dir deine Sünde zu offenbaren? Und wenn du die Frage jetzt mit Ja beantwortest, hat jetzt keiner laut Ja gesagt, aber wenn du das so jetzt in dir drin mit Ja beantwortet hast, dann möchte ich dir drei einfache Fragen mit auf den Weg geben, die dir dabei helfen können, Sünde in deinem Leben zu erkennen. Weil es ist manchmal gar nicht so einfach. Wir haben ja oft diesen Tunnel mit diesen Scheuklappen und wir tun Dinge, wo wir gar nicht wissen, dass es Sünde ist. Und wir können das aber hinterfragen. Und dafür habe ich dir heute drei Fragen mitgebracht. Und zwar erstens, was versuchen andere dir mitzuteilen? Deine Mutter sagt dir beim Kaffee trinken, hey, ich habe den Eindruck, dass du dich jetzt gerade so verändert hast. Dein Sohn knallt die Zimmertür hinter dir zu und sagt, ey, du bist in letzter Zeit immer so unfair zu mir. Dein Chef teilt dir mit, dass du in Teamsitzungen immer kurz angebunden bist und dass du nicht wertschätzend mit Leuten umgehst. Leute schicken dir Hinweise. Versuch darauf zu achten und darauf zu hören, was Leute dir mitteilen. Und nimm es auch ernst, ja? Nicht hier rein, da raus. Versuch das wirklich anzunehmen und ernst zu nehmen. Zweite Frage, wo schalte ich in den Verteidigungsmodus? Wo kriegst du ein Feedback, das dich total trifft und wo du sagst, nein, 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 das ist bei mir überhaupt nicht so. Da möchte ich dann fragen, warum tut es denn dann so weh? Das ist eine Wahrheit über Feedback, Leute. Da, wo es am meisten weh tut, ist meistens auch am meisten Wahrheit drin. Und da, wo du in den Verteidigungsmodus reingehst, da will Gott, glaube ich, in dein Leben reinsprechen und der Heilige Geist bewirkt in dir dieses Unwohlfühlen und dieses Ablehnen. Dritte Frage, was versuche ich zu relativieren? Ich habe ja kleine Kinder, deswegen kann ich mich ein bisschen gehen lassen, weil mein Leben so anstrengend ist. Ich mache das jetzt schon seit 70 Jahren so, warum sollte ich mich jetzt noch verändern an der Stelle? Ich lese keine Bibel, weil ich bin halt kein Leser. Ja, ich schaue mir halt Pornos an, weil die Darsteller machen das Ganze ja freiwillig. Wo sucht ihr Ausreden? Wo versucht ihr zu relativieren? Ich mache das persönlich tatsächlich sehr gerne, dass ich relativiere und Dinge versuche in einen anderen Kontext zu setzen und dann ist es schon irgendwie okay. Aber wisst ihr, am Ende belügen wir uns damit eigentlich nur selbst. Also, die Antworten auf diese drei Fragen. Was versuchen andere mir mitzuteilen? Wo schalte ich in den Verteidigungsmodus? Und was versuche ich zu relativieren? Werden dich auch dorthin führen, wo es weh tut. Weil das sind Sünden, die Jesus dir offenbaren möchte. Und das ist, wo Veränderung geschehen soll. Und wenn du dich traust, Davids Gebet zu sprechen, dann bin ich mir hundertprozentig sicher, dann werden dir auch Sünden offenbart werden. Weil das ist so, wenn wir Gott um irgendwas fragen, dann wird er uns auch Antworten geben. Durch den Heiligen Geist, durch Menschen oder wie auch immer. Und das sind vielleicht Sünden, die du lange relativiert oder geleugnet hast. Aber ich möchte dir was sagen. Leugne die Wahrheit nicht, sondern bring sie ans Licht. Geh offen damit um und teile dich jemandem mit. Wenn du irgendwas siehst jetzt, dann sprich damit mit jemandem. Entweder mit Gott, super geil, wenn du gleich den Schritt zu Gott gehen kannst, aber manchmal ist es gar nicht so einfach. Und dafür haben wir ja zum Beispiel in der Gemeinde total wunderbare andere Möglichkeiten. Wir haben ein Gebetsteam, wo du gleich nach dem Gottesdienst einfach zu Leuten hingehen kannst und für dich beten lassen kannst. Wir haben Hausgruppen, wo du dich mitteilen kannst. Wir haben Minigruppen, wo du dich mitteilen kannst. Ich möchte einfach sagen, bekomm so eine neue Sensibilität dafür, Sünde offen zu legen und frei zu machen, wenn du sie von Gott offenbart bekommst. Fang damit doch diese Woche ganz neu an. Möchte ich dich ermutigen, weil dieses Freimachen ist unglaublich schön und unglaublich kraftvoll. Und das ist einfach eine super Erfahrung, wenn wir wissen dürfen, dass wir wirklich vergeben sind. Viertes Untergebet. Jesus, führe mich. Wir haben uns drei Untergebete angeschaut, die David spricht und die wir mutig zu unserem eigenen Gebet machen können. Erkenne mein Herz, zeige meine Ängste, bringe meine Sünden ans Licht. Und das vierte und letzte Untergebet ist im Grunde eine Zusammenfassung von all dem, was wir eben gebeten haben, von den dreien. Und zwar, leite mich auf dem ewigen Weg. Und egal, ob Gott dir zeigt, was in deinem Herzen faul ist, wo deine Ängste größer sind als dein Vertrauen in ihn oder wo sich Sünde in deinem Leben breit gemacht hat, es gibt immer einen Ausweg. Jesus. Jesus ist immer der Ausweg. Und das ist die wunderbare Hoffnung, die wir als Christen haben dürfen. Und all diese Dinge, die wir eigentlich nicht in unserem Leben haben wollen, weil sie uns oder unsere Beziehung zerstören, zeigen uns einfach auf, wenn wir diese Gebete offen und mit offenem Herzen beten, dass wir die verändernde Kraft von Jesus Christus in unserem Leben brauchen. Wir brauchen sie, um von der Dunkelheit ins Licht zu treten oder, wie es hier geschrieben steht, um den gottlosen Weg zu verlassen und uns auf dem ewigen Weg leiten zu lassen. Gott macht uns in der Gestalt seines Sohnes, Jesus Christus, dieses Angebot, dass wir alles in unserem Leben hinter uns lassen können, unser altes Leben komplett fortschmeißen können und gemeinsam neu durchstarten können. Und wisst ihr, das kann schmerzhaft sein, sich von Gott verändern zu lassen. Es kann wehtun, es kann mühsam sein und so weiter und so fort. Aber macht nicht den Fehler, dass du denkst, was auch immer dich bewegt und wo immer du in deinem Leben Veränderungen brauchst, zu krass für Jesus sein könnte. Weil es können richtig harte und tiefe Sachen bei rauskommen, wenn man ehrlich dieses Gebet spricht. Und mach nicht den Fehler, dass du denkst, dass Jesus das nicht für dich verändern könnte. Ich habe mal einen Freund gehabt, der hat mir so mit 14 schon gesagt, als ich ihm so ein bisschen von Jesus erzählt habe, ey, das klingt ja alles gut, aber in meinem Leben ist schon so viel Mist passiert, da kann Gott nichts mehr machen. Und wenn du auch so oder in die ähnliche Richtung denkst, dann möchte ich dir eine Sache sagen. Das ist eine Lüge. Das ist eine Lüge. Jesus Christus kann dich, egal was in deinem Leben vorher war, egal wie tief deine Sünde ist, egal wie faulig dein Herz ist, kann Jesus Christus dich verändern. Heute und in Ewigkeit. Und du darfst mit ihm auf dem ewigen Weg gehen und du darfst immer sagen, Jesus, führe mich. Das darfst du sagen und zu deinem Gebet machen. Und mir ist es wirklich total wichtig, dass ihr euch traut, dieses Gebet zu sprechen. Und ich finde, was wir als Menschen brauchen, ist in vielen Dingen einfach eine gehörige Portion Freiheit und eine gehörige Portion Gnade. Und die kann uns dieses Gebet geben. Und damit ihr euch daran erinnert, habe ich euch so ein kleines Giveaway hier mitgebracht. Der eine oder andere wird es vielleicht schon gefunden haben, auch in der Bank vor euch. Es liegen auch noch ein paar hinten. Aber da steht dieser Vers eigentlich geschrieben. Und den dürft ihr euch mit nach Hause nehmen, hängt ihn euch dort auf, lasst ihn auf euch wirken und macht dieses Gebet wirklich zu eurem Gebet. Danke nochmal, Kerstin, falls du siehst, fürs Design. Das hat sie nämlich für mich gemacht. Genau, bete es und mein's auch so, okay? Weil wenn wir es nicht meinen, dann können wir es auch lassen, Leute. Und ihr werdet sehen, wenn wir heute damit anfangen, Jesus zu bitten, uns zu führen und uns zu verändern, dann wird es auch geschehen. Und ich glaube, dann können wir ein glücklicheres Leben leben am Ende des Tages. Und leben in Freiheit und in Gnade. Und lasst uns doch heute damit anfangen. Lasst uns nochmal aufstehen. Ich mache heute kein Abschlussgebet. Ich möchte mit euch gemeinsam einfach nochmal diesen wunderbaren Vers lesen. Und danach geht's gleich in Lobpreis. Erforsche mich, Gott. Und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne meine Gedanken. Sieh, ob ein gottloser Weg mich verführt. Und leite mich auf dem ewigen Weg. Amen.